History, der Geschichte-Podcast von Profil.
Guten Tag, ich begrüße die Profil-History-Hörerinnen und Hörer zum heutigen Podcast mit der Historikerin Barbara Stelzel-Marx. Frau Stelzel-Marx ist Leiterin des Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung, hat eine Professur an der Universität Graz. Sie war Wissenschaftlerin des Jahres 2019 und sie ist Schriftführerin der österreichisch-russischen Historikerkommission. Und heute geht es um russische Geschichtspolitik, also um die Frage, was Geschichte anrichten kann und ob das, was wir in diesen Wochen vom russischen Präsidenten Putin hören, etwa in der Ukraine seien Faschisten am Werk, ob sich diese verquere Sicht von uns allen unbemerkt vielleicht allmählich und schon lang entwickelt hat. Guten Tag, Frau Stelzel-Marx.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Vielleicht kommen wir gleich zur Historikerkommission, also zur österreichisch-russischen Historikerkommission. Die wurde 2007 von den Außenministern bzw. Ministerin Ursula Plasnik und Sergei Lavrov ins Leben gerufen. Rückblickend, was hat sie gebracht? Hat sie überhaupt etwas gebracht?
Da kann ich nur sagen, bis zum 24. Februar hätte ich folgendermaßen geantwortet. Diese Kommission ist gegründet worden, um die gemeinsame Geschichte, um die österreichisch-russische bzw. österreichisch-sowjetische Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten, um den Zugang zu den Archiven in beiden Ländern zu erleichtern, um gemeinsam Konferenzen durchzuführen, Forschungen durchzuführen, zu publizieren, um Sommerschulen für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen durchzuführen. Heute ist die Situation natürlich eine andere und das ist als Zäsur auch in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zu sehen, leider.
Aber bis zum 24. Februar, wie muss man sich das vorstellen, diese Historikerkommission? Weil wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der russischen Geschichtspolitik sozusagen anschaut, dann sieht man schon, dass so, sagen wir, ab den Jahren 2009, 2014 natürlich dann ganz stark, 2011, dass da schon eine Ideologisierung der russischen Geschichtspolitik erfolgt ist. Und hat man das in der Kommission gemerkt? Haben Sie etwas gemerkt von dem, was man heute von Putin hört, wenn er geschichtliche Vorträge hält?
Ja, vielleicht schauen wir uns an, wie sich diese Kommission entwickelt hat. Weil hervorgegangen ist sie eigentlich aus einem Forschungsprojekt, einem großen bilateralen internationalen Forschungsprojekt, das wir am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung durchgeführt haben, wo es um die Rote Armee in Österreich gegangen ist. Und damals sind wir so in Kontakt gekommen, auch mit den einschlägigen Archiven, mit den einschlägigen wissenschaftlichen Institutionen und haben gesehen, dass so auch sehr sensible Themen wie sowjetische Besatzung in Österreich ist ein äußerst sensibles Thema mit allen Begleiterscheinungen, dass das auch gemeinsam am besten aufgearbeitet werden kann. Die Idee war jetzt nicht nur, die Archivalien aus Russland zu holen und aus österreichischer Perspektive zu analysieren, sondern das auch miteinander durchzukauen, durchzudiskutieren. Und diese Zusammenarbeit hat sich über viele Jahre sehr gut entwickelt. Es sind große Projekte unter dem Dach der Historikerkommission durchgeführt worden. Und ein Meilenstein zum Beispiel war die Herausgabe eines gemeinsamen Geschichtsbuches zu den österreichisch-russischen Beziehungen. Und da ist wirklich das Interessante, dass es gelungen ist, jedes Kapitel, und wenn es noch so heikel war, wie zum Beispiel Zweiter Weltkrieg oder das ist ein besonders heikles Thema natürlich, jedes dieser Kapitel gemeinsam von österreichischen und von russischen Historikern verfassen zu lassen. Es war jetzt geplant, auch einen begleitenden Dokumentenband herauszubringen. Und das sind jetzt natürlich Forschungen, die momentan aufgrund der Situation, aufgrund des Krieges einmal auf Eis gelegt sind.
Aber haben Sie zum Beispiel, ich glaube, ich habe den mal in der Hand gehabt und reingeschaut, aber ich weiß nichts Genaues mehr von diesem Band. Aber hat es da zum Beispiel auch zum Hitler-Stalin-Pakt, der wahrscheinlich höchst schwierig ist, so aus russischer Sicht darüber kontrovers zu diskutieren. Hat es da auch so einen gemeinsamen Text dazu gegeben? Weil ich frage nämlich deshalb, weil mir aufgefallen ist, es gibt da eine Studie von der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Politik, und die haben so ein bisschen aufgezählt, an welchen Jahrestagen, in welchem Jahr, durch welche Ausstellungen in Russland, wo man gemerkt hat, dass die Politik großen Einfluss nimmt, sagen wir so. Und einer der Punkte war natürlich 2019, weil da hat sich der Hitler-Stalin-Pakt, hatte quasi ein 80-jähriges Jubiläum, und da gab es fürchterlichen Streit, und da hat die russische Seite, also die offizielle russische Seite, nicht unbedingt die Historiker, aber die zuständigen Minister, gesagt, der war richtig in der Situation. Die Sowjetunion hatte damals keine andere Wahl, als diesen Pakt einzugehen, um einen Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden. Und insofern war es in der Zeit gesehen richtig. Und jetzt denke ich mir, dass wahrscheinlich doch viele Historiker das bestreiten würden oder jedenfalls einen anderen Fokus legen würden auf diese Geschichte. Also waren solche Themen ein Thema? Richtig kontroverse Themen.
Ich glaube, Sie haben da was ganz was Wichtiges angesprochen, nämlich, dass es ein Unterschied ist, die offizielle Geschichtspolitik, das, was auch von Putin, von der Regierung vorgegeben wird. Und da hat man jetzt in den letzten Jahren schon eine Veränderung auch gemerkt. Und Geschichtspolitik, da steckt ja das Wort Politik schon drinnen, ist etwas, womit wirklich auch Politik gemacht wird. Und wenn man sich anschaut, was jetzt gerade in Russland passiert, und diese gerade der 9. Mai, Tag des Sieges, wie das instrumentalisiert wird, wie da die Narrative aus dem Zweiten Weltkrieg auch verwendet werden, um den aktuellen Krieg, der ja nicht einmal als Krieg in Russland bezeichnet werden darf, zu rechtfertigen, dann merkt man, welche Bedeutung der Geschichtspolitik zukommt. Und da fällt mir ein Witz ein, der, glaube ich, sehr aussagekräftig ist. Und zwar aus der Sowjetzeit ein Witz, Frage an Radio Jerewan: Können wir die Zukunft voraussagen? Die Antwort: Die Zukunft ist kein Problem. Schwieriger ist es mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ändert sich ständig. Und das ist für mich eigentlich so aussagekräftig, weil es zeigt, allein schon auch bei uns, also in demokratischen Ländern, gibt es so viele Themen in der Erinnerungskultur, in der Geschichtspolitik, die kontrovers diskutiert werden, wo es auch Jahrzehnte später Diskussionsbedarf gibt oder wo dieser Diskussionsbedarf erst aufpoppt. Zum Beispiel Thema Straßennamen, Denkmäler. Fast jede Stadt, jede größere Stadt in Österreich hat da jetzt eigene Kommissionen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und noch viel, viel kontroverser ist diese Geschichtspolitik in so autokratischen Ländern.
Und waren da diese Historiker, die in dieser Kommission vertreten waren, waren das Freie? Hatten Sie den Eindruck, die können wirklich forschen zu Schlussfolgerungen kommen nach ihrem wissenschaftlichen Gewissen sozusagen, oder waren die gesteuert? Oder kann man das nicht so eindeutig beantworten?
Also die Kommission besteht ja. Die besteht nach wie vor. Das ist wie die deutsch-russische Historikerkommission. Diese Kommissionen wurden nicht aufgelöst, aber die Tätigkeit wurde im Moment ausgesetzt. Wir haben zum Beispiel für Juni geplant gehabt, eine ganz interessante Konferenz genau zu diesem Thema, nämlich Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, und hätten da sogar Vertreter von Memorial Moskau eingeladen. Und diese Konferenz wird jetzt nicht stattfinden. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, wichtig ist auch da, nicht alle Brücken gerade im wissenschaftlichen Bereich abzubrechen, sondern Formen auch zu finden, wie eventuell später Kooperationen dann auch wieder fortgeführt werden können. Und zum Beispiel die Deutsch-Russische Historikerkommission handhabt es so, dass die Forschungsprojekte weiterlaufen, dass aber nach außen hin keine gemeinsamen Aktivitäten, keine Konferenzen und so weiter stattfinden.
Aber macht es wirklich einen Sinn, derzeit die Forschungsprojekte weiterlaufen zu lassen? Das heißt, Forschungsprojekte heißt ja, denke ich mir, dass jemand nach Moskau fährt, in die Archive geht oder jemand herkommt. Ist das derzeit überhaupt möglich?
Dieser Austausch, ja. Das ist im Moment nicht möglich, aber Forschungen jeweils im jeweiligen
Land.
Ja. Forschung wird weitergeführt.
Ja. Ja. Ich meine, ich habe im Vorfeld kurz mit dem Gerhard Baumgartner, dem Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, gesprochen. Und er sagte mir, er sei am 18. März aus der österreichisch-russischen Historikerkommission ausgetreten. Aus zwei Gründen. Einerseits aus dem allgemeinen Grund, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und der andere Grund war einer, wo er sagte, da gab es eine 80-jährige Menschenrechtsaktivistin, die vor Gericht gestellt wurde, weil sie an einer Demonstration, an einer kleinen Demonstration teilgenommen hat gegen diesen Krieg und ihn auch Krieg genannt hat. Und da hat er sich verpflichtet, da ist für ihn die rote Linie überschritten worden. Wie gehen denn Sie damit um, dass zum Beispiel eben diese Menschen, die Sie eigentlich zu einer Konferenz einladen wollten, jetzt einfach verfolgt werden, vor Gericht gestellt werden?
Also ich muss sagen, für mich persönlich ist es auch eine sehr schwere und schmerzliche Situation. Ich war 1991 das erste Mal in der Sowjetunion als Studentin, habe damals den Putsch 91 gegen Gorbatschow miterlebt, war dann ein Semester in Wolgograd, arbeite seit 1993 regelmäßig in den Archiven im postsowjetischen Raum in Moskau, aber auch in Kiew, auch in Minsk, war ein Jahr mit einem Postdoc-Projekt, also ein Erwin-Schrödinger-Stipendium des FWF in Moskau bei Memorial Moskau. Das heißt, es gibt da so eine enge Beziehung zu dem Land.
Auch
ich kenne das.
Ja.
Ich habe sehr gute, sehr liebe Freunde dort. Nicht nur Kollegen über die gute Zusammenarbeit, die sich inzwischen über Jahrzehnte hinaus entwickelt hat, sondern auch wirklich sehr gute Freunde. Und diese Entwicklung jetzt im Moment ist natürlich sehr schmerzlich. Man muss auch dazu sagen, dass gerade so im intellektuellen Milieu, also ob das jetzt Wissenschaftler sind oder ob das Künstler sind, was ich so höre und auch lese über diverse Medien, so in der privaten Kommunikation auch, dass viele sehr unter der jetzigen Situation leiden und den Krieg in der Ukraine auch nicht unterstützen. Und daher finde ich das auch sehr wichtig zu differenzieren zwischen dem offiziellen Russland, Putin, Russland, und zwischen den Menschen, wo viele das eben nicht gutheißen.
Mich würde interessieren, die Historiker, mit denen Sie im Austausch sich befinden oder die auch von russischer Seite in der Kommission mitgearbeitet haben, haben Sie bemerkt, dass da das, was man heute von Putin hört, also diese Propaganda-Geschichtsrede, diese Einheit Russlands vom Zarenreich über die Sowjetunion bis heute und alle, die da dazugehört haben, sind ja quasi nur Teile gewesen und nichts Eigenständiges wie die Ukraine, der ja das quasi Nationsverständnis oder das Nationsverständnis abgesprochen wird. Also dieses Beschwören einer russischen Einheit seit 1000 Jahren oder so, war das schon in der Kommission ein Thema und spürbar, dass davon quasi von offizieller Seite her so eine Sichtweise gewünscht wird? Ohne jetzt Namen zu nennen wahrscheinlich.
Also das, was Sie jetzt konkret angesprochen haben, das wäre mir nicht aufgefallen. Was natürlich sichtbar war und da schon über viele Jahre hinweg, war diese sehr starke Inszenierung von Putin selbst. Also Putin auf T-Shirts, Putin auf Kaffeehäferln, Putin-Bilder. Und wenn man sich anschaut, wie die Inszenierung von Putin seit dem Jahr 2000 sich entwickelt hat, weiß man auch, das ist ja nicht dem Zufall überlassen gewesen. Er ist so als ein unbekanntes, unbeschriebenes Blatt damals in die Politik gekommen und hat versucht, eher diese KGB-Image in den Hintergrund zu drängen und hat sich dann inszeniert als Feldherr, als Sportler, als Herrscher, als Zar Putin, als kinderfreundlicher Herrscher. Also es gibt da so viele Bilder, die inszeniert worden sind. Und das andere ist, was Sie da angesprochen haben, ich glaube, dass das Jahr 1991 wirklich so ein Knackpunkt war. Und da sieht man auch die unterschiedlichen Sichtweisen. Aus westlicher Sicht war das, was in der Perestroika, was unter Gorbatschow passiert ist, der Zerfall des Ostblocks, der Zerfall der Sowjetunion 91. Und ich war damals ja wirklich live dabei, kann man sagen, ist etwas, was sehr positiv konnotiert ist. In Russland, im postsowjetischen Russland, ist der Zerfall dieses Imperiums, das, was unter Gorbatschow und was unter Jelzin dann auch geschehen ist, wie sich das entwickelt hat, etwas, was nicht so positiv konnotiert ist. Und Putin hat hier versucht, aus diesem Trauma von 1991 heraus ein neues Selbstbewusstsein zu schaffen. Dieses Sammeln der russischen Erde, dieses Ruskimir, hört man jetzt auch laufend in den Medien. All das ist vor diesem Hintergrund des Zerfalls der Sowjetunion zu sehen. Und Russland gilt ja als Nachfolgestaat der Sowjetunion.
Und so kommt diese Geschichtsbetrachtung einer Kontinuität auch zustande. Von ganz weit her, von ganz alt bis eben heute. Also wo man quasi dann die Zeit der Sowjetunion und Stalin irgendwie halt mitnimmt.
Genau, also das sind so diese Narrative, die da verwendet werden. Also eine starke Instrumentalisierung auch der Geschichtsschreibung. Und für mich, weil ich so aus der Kriegsfolgenforschung komme und mich intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg, den Folgen des Zweiten Weltkrieges beschäftigt habe, ist so der große Vaterländische Krieg, wie der ja heißt in Russland oder in der Sowjetunion, welche Rolle jetzt dem großen Vaterländischen Krieg zukommt, das ist hochinteressant. Und da sieht man auch einen Unterschied in der Ukraine zum Beispiel. Vor 4 Jahren war ich das letzte Mal in Kiew und da haben wir dieses große Museum, das ehemals Museum des großen Vaterländischen Krieges geheißen hat, besucht. Also sehr martialisch, so ja, wie diese Museen sind. Und da hat mir dann die ukrainische Kollegin gesagt, das heißt jetzt nicht mehr Museum des großen Vaterländischen Krieges, sondern das heißt Museum des Zweiten Weltkrieges. Und sie hat damals gesagt, wir sind im Krieg mit Russland und wir distanzieren uns von dieser Vereinnahmung der Geschichte. Und damals bin ich schon hellhörig geworden, ja, aber ohne zu ahnen, wie sich das alles jemals weiterentwickeln würde. Jetzt rückblickend kann ich nur sagen, wir hätten die Zeichen der Zeit sehen müssen, aber haben wir vielfach nicht. Also so diese Krieg in Tschetschenien gleich einmal. Krieg in Georgien, Krieg in Syrien, Ukraine 2014 und jetzt der wirkliche Krieg in der Ukraine. Also es hätte nicht so überraschend sein dürfen, wie es dann vielfach eingeschätzt worden
können,
ist.
Können Sie uns sagen, was die Tabus in der russischen Geschichtsbetrachtung sind? Also worüber, was sind die heiklen Punkte?
Aktuell in Russland darf der Krieg nicht als Krieg bezeichnet werden. Das ist klar. Wenn man etwas weiter zurückschaut, sieht man so die heilige Kuh praktisch unter Anführungszeichen. Das ist der 9. Mai, das ist der Vaterländische Krieg. Und das ist mir auch in der Zusammenarbeit mit russischen Institutionen, Kollegen aufgefallen. Das ist was ganz was Heiliges. Vor dem Hintergrund muss man immer dazu sagen, dass die Sowjetunion einen unglaublichen Blutzoll geleistet hat, dass kein Land so sehr unter dem Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht gelitten hat wie die Sowjetunion. Also dieser wirklich unbeschreibbar große Beitrag der Sowjetunion zur Befreiung vom Faschismus, wie es ja heißt, also nicht Nationalsozialismus, weil der Sozialismus drinnen steckt, sondern vom Faschismus. Und vor diesem Hintergrund, vor diesem unendlich großen persönlichen, menschlichen Leid, das wahrscheinlich in jede sowjetische Familie nachhaltig hineingespielt hat, ist das auch zu verstehen gewissermaßen. Und vor diesem Hintergrund fällt es auf, dass es gerade hier Tabuthemen gibt. Zum Beispiel, wenn wir reden über Befreiung Österreichs durch die Rote Armee, wenn hier Themen auftauchen, die dem Ansehen der Roten Armee, somit dem Ansehen der Sowjetunion und somit dem Ansehen des offiziellen Russlands schaden können, wie zum Beispiel sexuelle Gewalt, wie Plünderungen und so weiter, dann sind das Themen, die mit Glacé-Handschuhen angegriffen wurden. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben in unseren Publikationen Rote Armee in Österreich, auch diese, die gemeinsam dann auch gemacht wurden, diese Themen nicht ausgespart. Aber man hat gemerkt, das sind heikle Themen.
Da konnten Sie auch in die Archive, ne?
Es war das erste Mal möglich, dieses Thema sowjetische Besatzung in Österreich auf einer breiten Quellenbasis, nämlich vor allem von sowjetischen Dokumenten zu bearbeiten. Aus den unterschiedlichsten Archiven, Geheimdienst, Außenpolitik, Parteiarchive, Militärarchive, also eine Fülle von Unterlagen. Wir haben damals auch Interviews geführt, also wir und unsere russischen Partner haben Interviews geführt mit russischen Veteranen und Veteraninnen. Rote Armee, der Roten Armee waren ja auch Frauen. Also da war schon war sehr viel möglich und es sind sehr interessante Dokumente damals zum Vorschein gekommen.
Wenn Sie rückblickend das so vor Ihrem inneren Auge so quasi vorbei blitzen lassen, wie haben sich denn diese Feiern zum 9. Mai verändert? Ich habe irgendwo nachgelesen, es gab da irgendwann einmal den Auftritt dieses sogenannten unsichtbaren Regiments, wo Menschen dann Tafeln getragen haben, auf denen Fotos waren von gefallenen Soldaten der Roten Armee. Aber das waren oft Leute, die hatten mit diesen Köpfen, die da appliziert waren, gar nichts zu tun. Es war mehr so eine rituelle Geschichte. Es haben dann irgendwelche Leute quasi diese Tafeln getragen, also nicht nur die Verwandten oder Nachkommen. Und ich habe da Kritik dran gelesen. Aber ich weiß nicht, kann man als Historiker in Russland heute Kritik äußern an Dingen, die da passieren am 9. Mai? Geht das? Glauben Sie? Also kurz gefragt, glauben Sie, dass russische Historiker frei arbeiten können und forschen und Schlussfolgerungen ziehen?
Ja. Also es gibt natürlich sehr kritische Historiker in Russland, die auch schon seit vielen Jahren heikle Themen aufarbeiten. Verbrechen des Stalinismus, das ist etwas, was nach wie vor als heikel eingestuft wird. Allein die Historiker die bei Memorial arbeiten, die auch in der jetzigen Situation nach wie vor tätig sind. Also natürlich gibt es diese kritischen Stimmen. Die Rahmenbedingungen werden nicht einfacher. Und es ist etwas, wo man sehen wird, wie sich das entwickelt, aber wo schon auch die Gefahr eines Brain Drain besteht, dass so sehr, sehr kritische Geister dann allalong eher versuchen werden, sich in den Westen zu begehen. Was natürlich sehr schade ist, wenn genau solche intellektuellen Köpfe dann im Land auch abhanden kommen.
Ja, die Frau Scherbakowa ist in Israel.
Zum Beispiel, ja. Genau. Aber so, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie sich das entwickelt hat. Unter Putin ist dieser Tag des Sieges, der 9. Mai, immer mehr herangezogen worden, um das erstarkte Selbstbewusstsein zu demonstrieren, um die Rolle Russlands als Großmacht, die militärische Stärke nach innen und nach außen zu demonstrieren. 2005 ist das Jubiläum so feierlich wie noch nie in postsowjetischer Zeit begangen worden, wobei da Verbrechen und Verluste ausgeklammert worden sind. Also man sieht schon einen Fokus auf das Heroische. Und seit 2008 ist der 9. Mai auch so mit spektakulären Militärparaden am Roten Platz, mit Panzern, Interkontinentalraketen und so weiter zelebriert worden. Also da sieht man, das ist so ein Hauptpfeiler der nationalen Identität, auch in der Mangelung anderer gesellschaftlicher Bindemittel. Und der 9. Mai wird mit kollektiven Ritualen des Siegeskultes reproduziert, um den Stolz auf die ruhmreiche Vergangenheit, und das ist hier so sehr verdichtet, der Bevölkerung zu vermitteln.
Ist dieser Siegeskult, das Wort haben Sie gerade verwendet, ist der gekoppelt an Opfermut oder Opferbereitschaft? Weil das wäre dann eine höchst, denke ich mir, gefährliche Melange. Also einerseits der Siegeskult und andererseits das Inkaufnehmen von Opfern, von großen Opfern und auch noch die Opfer quasi ehren und huldigen. Gibt es da so einen Zusammenhang?
Also am 9. Mai haben zum Beispiel traditionellerweise, das habe ich selbst gesehen, war selbst auch am 9. Mai in Moskau, die Veteranen Blumen bekommen, Geschenke bekommen. Man hat den Veteranen gedankt für ihren Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Was jetzt, wenn man an die jetzige Situation denkt, was mir da sofort einfällt und auffällt, das ist dieses Z.
Noch was dazu, bedeutet ja, das?
Was glauben Sie, was bedeutet das? Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Interessant ist, es ist ja kein zyrillischer Buchstabe, ja, sondern ein lateinischer Buchstabe. Eine Interpretation, die sehr rasch aufgetaucht ist, auch in offiziellen russischen Medien, ist, dass dieses Z oder Se, wie man das dann ausspricht, steht für Za Babirdo, für den Sieg, auf den Sieg. Also wiederum die Verbindung hin zum Zweiten Weltkrieg, zum großen Vaterländischen Krieg. Und also wenn man es weiß, dann sieht man es auch. Oft wird ja dieses Z mit so einem orange- oder gelb-schwarz gestreiften Band in Verbindung gebracht. Das ist das sogenannte Georgievs-Band, was auch am 9. Mai zur Erinnerung an und zur Wertschätzung der Veteranen zum Beispiel verwendet worden ist oder verwendet wird. Ich habe jetzt gerade gehört, dass in Moldau dieses Georgievs-Band deswegen verboten worden ist. Also auch hier die Distanzierung von der sagen wir, russischen postsowjetischen Geschichtspolitik.
Ist dieses Z das erste Mal aufgetaucht oder gab es es früher schon mal?
Mir ist es früher nie aufgefallen. Jetzt sieht man das auf den, auf den Panzern und es wird auch verwendet in der eigenen Propaganda, also dass zum Beispiel sich russische Kinder in den Kindergärten, in den Schulen als Z formatieren müssen. Und ich habe jetzt auch wo gelesen, dass es sogar Schnuller gibt mit einem Z drauf. Also es ist schon interessant, auch wie das in die Propaganda, kann man ruhig so nennen, hineinspielt. Und apropos Kinder, das ist auch ein Thema, das mich immer sehr beschäftigt, so aus der Forschung heraus, Kinder des Krieges. Jetzt sieht man, dass da eine neue Generation von Kindern des Krieges gerade entsteht in der Ukraine, also jene, die hautnah den Krieg erleben, jene, die den Bombenkrieg in den Kellern erleben oder erlebt haben, jene, die auf der Flucht sind, aber auch in Russland, weil sich Russland im Krieg befindet und weil auch Angehörige in den Krieg ziehen und dann entsprechend traumatisiert oder auch, man sieht jetzt auch schon die Bilder von Soldaten, jungen Männern mit Amputationen zurückkehren in die Heimat. Also sieht man jetzt schon, dass die Folgen über eine lange Zeit spürbar sein werden.
Eine Frage, die ich vergessen habe vorhin zu stellen, aber sie passt jetzt auch noch. Es gibt da so etwas wie eine freie historische Gesellschaft in Moskau, habe ich zumindest nachgelesen. Und das sind Historiker, die schon sehr kritisch gegenüber der offiziellen Politiklinie sich befinden, aber eben auch gegen die offizielle historische verlangte Linie. Und haben Sie mit denen Kontakt? Kennen Sie überhaupt diese freie historische Gesellschaft?
Also diese Gesellschaft sagt mir persönlich nichts.
Ich kenne nur den deutschen Titel, ich kann ja nicht Russisch. Ja. Also so ist es jedenfalls, wenn es übersetzt wird. Aber
ist mir noch nicht untergekommen.
Und dann wollte ich noch fragen, ist es so, dass sich diese russische Geschichtspolitik, nenne ich es jetzt, auch auf Belarus zum Beispiel auswirkt? Weil wir haben ja, also Österreich war ja sehr engagiert, also es hat angefangen mit der Zivilgesellschaft, dass eine einzelne Frau eine Gruppe gebildet hat, die Waltraud Barton, um das Gedenken an Mali Trostenetz, wo ungefähr 10.000 Wiener Juden und Jüdinnen umgekommen sind, um das in Gang zu setzen. Und mittlerweile gibt es auch dort ein Denkmal oder ein Mahnmal von österreichischer Seite. Aber wie stellt sich das denn da in der Geschichtspolitik Weißrusslands?
Ich war selbst vor ein paar Jahren auf Einladung der österreichischen Botschaft in Minsk, um genau zu diesem Thema zu diskutieren und sich mit den weißrussischen Historikern auszutauschen. Und wir haben damals die Gedenkstätte in Mali Trostenetz besucht und auch dieses österreichische Mahnmal gesehen. Und Mali Trostenetz ist der Ort, wo mehr österreichische Jüdinnen und Juden vernichtet wurden als in Auschwitz, in anderen Vernichtungslagern. Ja. Und es ist wirklich schon eine beeindruckende, also ein berührender Ort und auch eine beeindruckende Gedenkstätte, die inzwischen dort errichtet wurde. Aber gar nicht weit weg von Mali Trostenetz, also diesem Ort der nationalsozialistischen deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, gibt es Kurapaty. Und Kurapaty ist ein 15 Hektar großer Wald, etwas außerhalb von Minsk. Und dort wurden zwischen 1937 und 1941 Tausende sowjetische Bürger erschossen vom NKWD, also von sowjetischer Seite. Und das war ein Thema, das in der Sowjetunion, aber auch heute noch stark tabuisiert wurde. Die Massengräber wurden teilweise exhumiert, um die Spuren zu verwischen, aber das ist so ein gewaltiges Gebiet. Und interessant ist, auch hier gibt es so eine zivilgesellschaftliche Initiative, also das kommt so von unten, wie in vielen Orten. Das sehen wir ja auch bei uns. Also auch in Österreich braucht man oft diese zivilgesellschaftlichen Initiativen, die das Erinnern anstoßen und die dann auch den Stein ins Rollen bringen bei der weiteren Aufarbeitung. Die Behörden auf der anderen Seite haben da vor einigen Jahren einfach eine große Straße durchbauen lassen, ein Restaurant praktisch über diese Massengräber durchbauen lassen. Das heißt, wenn man diese beiden Orte des Verbrechens, diese beiden Orte der Verbrechen totalitärer Regime in der Zeit des Zweiten Weltkriegs miteinander vergleicht, sieht man Mali Trostenetz, der gibt es eine gut etablierte Gedenkkultur, auch von offizieller Seite her unterstützt. Aber an dem Ort der sowjetischen Verbrechen ist es etwas, wo es so von offizieller Seite her dieses Gedenken eben nicht diese Unterstützung erfährt, ganz im Gegenteil. Interessant ist vielleicht, dass es 2020 eine Menschenkette gegeben hat, die von einem Gefängnis bis hin zu Kurapati geführt hat. Das heißt, in der Bevölkerung tut sich da schon sehr viel, aber die Bevölkerung ist das eine und die offizielle Geschichtspolitik ist auch in Belarus das andere.
Ich nehme an, das wird jetzt wohl immer schwerer möglich sein, in Belarus solche Menschenketten zu bilden, weil die Verfolgung ja doch recht stark ist. Ne?
Es wird sicher immer mehr Mut auch brauchen, um sich auch nach außen hin mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil es durchaus bedeuten kann, dass es dann zu Repressalien kommen könnte.
Das Europäische Parlament hat ja im September 2019, glaube ich, war das, einen Beschluss gefasst, in dem das Parlament die totalitären Regime einander gegenübergestellt hat. Und das war eben der Hitler-Nationalsozialismus und das war auch der Stalinismus. Und da gab es ganz scharfe Kritik von russischer Seite, dass das eigentlich unmöglich ist. Und irgendwie indirekt haben dann, ich glaube, der damalige Kultus- oder Kulturminister hat dann auch irgendwie so etwas gesagt wie, dass ja die Polen, also das ging dann wieder mit dem Hitler-Stalin-Pakt, die Polen sind ja quasi selber schuld gewesen am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs etc. etc. Also oder Mitschuld. Das heißt, 2019 hat sich das, die Sache schon sehr verschärft in der Geschichtsdebatte. War da noch immer nichts zu spüren? Also im Austausch haben die Historiker, mit denen sie Umgang gehabt haben, mit denen sie in Kontakt stehen, haben die sich nicht beklagt und gejammert oder gesagt, sie können da eigentlich, sie können da gar nicht mehr das machen und untersuchen und forschen, was sie wollen?
Also ich kann das so aus meiner persönlichen Erfahrung und aus der inzwischen wirklich jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit russischen Historikern und Einrichtungen vielleicht kurz berichten. Und da sieht man, viel hängt von der einzelnen Person ab, viel hängt von der Einstellung ab. Und wir haben über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg sehr gut jetzt immer zusammengearbeitet, sehr offen zusammengearbeitet, versucht auf einer breiten Quellenbasis auch durchaus kontroverse Themen zu analysieren. Und ich glaube, das ist auch sehr gut wirklich gelungen, dass die Rahmenbedingungen nicht einfacher geworden sind. Das hat sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Trotzdem war sehr viel möglich.
Glauben Sie, dass Geschichte Kriege befördern kann? Also ich meine, wir hören jetzt einfach viele Reden von Putin, weil jeder drauf achtet oder drauf schaut, was sagt er, was kündigt er an, was kommt als nächstes, gibt es eine Eskalation oder gibt es eine Bereitschaft zum Frieden, Waffenstillstand, was immer. Und drum hört man genau hin und man hatte das Gefühl, er hält eine Rede nach der anderen zu diesem Krieg und die ist immer historisch gesättigt. Also da gibt's wahnsinnig viele lange Passagen mit historischen Begründungen. Also man hat schon manchmal den Eindruck, er kämpft für die Vergangenheit.
Manche sagen ja, es ist immer gefährlich, wenn ein politischer Führer Geschichtsforschung selbst betreibt. Auch da sieht man, es geht hier in erster Linie um die Inszenierung, um die Instrumentalisierung der Geschichte für die aktuelle Politik. Und um so auf Ihre Frage einzugehen, Geschichte, kann das zu Kriegen führen? Also Geschichte, nehmen an, Sie meinen Geschichtspolitik oder also Erinnerungskultur, Geschichtspolitik. Was führt zu einem Krieg? Das sind so viele Facetten. Das hängt von so vielen Umständen ab, von den einzelnen Persönlichkeiten, von ihren Beratern, von der aktuellen Situation. Das ist immer eine Wechselwirkung, Inland, Ausland auch. Wie reagieren die, so wie jetzt, wie reagiert Europa, wie reagieren die USA, wie reagiert China und so weiter. Die Geschichtspolitik, das ist so eines von diesen Mosaiksteinchen, das eine gewisse Rolle spielen kann oder oft auch eine Rolle spielt, um die eigenen aktuellen Überlegungen, Ziele argumentieren zu können und um das, was gerade passiert, auch
zu begründen und zu erklären,
begründen, ja. Und der Bevölkerung verkaufen zu können.
Ich habe jetzt auch nicht gemeint, dass, also ich glaube, ich meinte jetzt nicht die Interessen, aber ich meinte jetzt die Geschichtspolitik so wie eine Begleitmusik zu dem, was man macht. Weil das kann vielleicht Menschen schon befeuern oder Leidenschaften wecken, ja, wenn man, also Nationalismus zum Beispiel oder eben Siegeskult und Opferbereitschaft, das kann auch eine Bereitschaft, in den Kampf zu gehen, befördern. So habe ich die Frage gemeint.
Das hängt viel auch von der jeweiligen Propaganda, würde ich jetzt einmal zusammen. Welche Bilder werden verwendet, um die eigene Bevölkerung zusammenzuschweißen? Ich mache jetzt zum Beispiel auf der Universität Graz gerade ein Seminar zu Nachrichtendiensten und Propaganda im Kalten Krieg. Ich denke mir, der Blick zurück in die Geschichte ist das eine, aber so viele Themen, die wir da diskutieren, die Feindbilder, ja. Wie entstehen Feindbilder, welches Bild wird von einem selbst vermittelt, die Rolle der Nachrichtendienste im Kalten Krieg, all das hat höchste Aktualität und zieht sich durch bis heute. Und das ist vielleicht das, was für mich auch so die Geschichtsforschung interessant macht, weil es eben nichts Abgeschlossenes ist, was Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Vergangenheit liegt, sondern was in die aktuelle Situation hineinwirkt und was ganz gesellschaftspolitisch relevant ist.
Ja, Frau Stelzel-Marx, wir kommen zum Schluss. Also Sie sagten am Beginn unseres Gesprächs, die Arbeit der Historikerkommission ist es faktisch mal ausgesetzt. Also das heißt, die Konferenzen, die Treffen. Wie glauben Sie denn, geht das weiter? Und gibt es für Sie, wie für den Herrn Baumgartner, auch so eine rote Linie, wo Sie sagen, jetzt reicht's nicht mit dem Aussetzen, jetzt muss man das einmal komplett stoppen und rausgehen und ein Zeichen setzen und dann vielleicht unter neuen Zusammensetzungen das Ganze wieder einrichten? Gibt es so eine rote Linie?
Ich möchte da ein Zitat bringen von einer ukrainischen Kollegin, die in Kiew war und mir ein E-Mail geschrieben hat, ein paar Tage nach dem 24. Februar, nachdem ich sie gefragt habe, ob sie noch vor Ort ist oder ob sie vielleicht fliehen konnte und so weiter. Und sie hat da geschrieben, es ist unglaublich, sie hat so lang über Krieg geforscht, über Krieg gelesen und jetzt steckt sie da mitten drinnen in diesem Krieg. Keiner weiß, wie das weitergeht und sie hofft einfach, dass man bald wieder in diese Phase kommt, wo man retrospektiv über den Krieg schreiben und forschen kann. Und das ist natürlich eine Aussage, der ich mich nur anschließen kann.
Frau Stelzel-Marx, danke schön. Danke für das Gespräch.
Ich sage danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke schön.